Gerne.
Willkommen, willkommen, willkommen. Wir sind zurück, Baby. Bruder, Bruder, Bruder. Also ich bin schon wieder. Herzlich willkommen zu Game Changers Podcast, Episode 7. Jakob Johnson, Mann, erzähl den Leuten, was sie heute erwarten.
Ey, wir reden über die finanzielle Seite des Footballs. Money Talks, okay? Es geht um Geldbeutel. Wie groß ist dein Bag? Marc und ich werden gleich vergleichen. Wir haben unsere Kontoauszüge dabei. Wir vergleichen. Alles Spaß. Wir reden über NFL Revenue, das Salary Cap, wie die Verträge funktionieren und wie wir Spieler darüber denken.
Absolut, Mann. Aber erzähl mal, geh erst mal drauf ein. Wie geht's dir, Mann? Wie läuft Training?
Was gibt's Neues, Mann? Es geht voran. Es geht voran. Ich habe es gerade erzählt. Ich habe einen Mietvertrag unterschrieben. Nice. Ich werde jetzt hier erstmal ein bisschen eine Wohnung haben für ein bisschen.
Nashville, Tennessee, huh?
Nashville, Tennessee, baby.
Let's go. Die Stadt
hat sich krass verändert. Als ich am College war, war das noch ein bisschen verschlafen hier. Mittlerweile, also ist es eigentlich wie in Atlanta geworden. Es ist sehr, überall sind neue Restaurants, Bars, Spots etc. Und nice. Was ganz cool ist, ich kann hier trainieren mit Jay Holt. Der ist hier so ein bisschen der Workout-Guru-Guy. Die ganzen Jungs von deiner Crew haben mit dem immer trainiert. Also das heißt, Kittel und seine Jungs, ganze ja. Crew sind bei ihm am Trainieren gewesen und mit dem trainiere ich jetzt. Und da ist jetzt auch bin seit 2 Wochen hier in Nashville, aber jetzt diese Woche kann ich sagen, ich habe richtig einen Rhythmus drin und so weiter. Ich habe meine Spots, zu denen ich gehe, PT, Massage, Workout, ist alles geklärt. Jetzt habe ich noch eine Wohnung und dann kann ich erstmal hier einfach mein Ding weitermachen, solange diese Free Agent Zeit noch geht.
Nice. Ich weiß, wir hatten kurz das eben schon angesprochen und du hattest gesagt, du hast es noch nicht angeguckt, aber Leute, wenn ihr es noch nicht angeguckt habt, tut euch selber einen Gefallen und schaut euch diesen Tom Brady Roast an. Ich habe mir das Ding gestern reingezogen, 3 Stunden lang. Der Typ wird zerstört, Mann. Und du hast natürlich die persönliche Bindung, Alter, die ganzen Patriots-Jungs waren mit auf der Bühne und Julian Edelman roastet ihn und Gronk ist mit am Start und die Jungs werden auch geroastet von den ganzen anderen Comedians. Alter, so funny, so gut gelacht, Alter, schon lange nicht mehr. Also richtig geil, aber super sehenswert, Mann, Alter.
Bro, diese Crew, die da diese Dynasty auf ihren Schultern hat, Mann, die sind halt auch zusammengeschweißt auf eine andere Art und Weise, ja. In New England leben ist nicht leicht, also einfach als normaler Mensch in New England zu leben. Das Wetter ist scheiße, 2 Drittel vom Jahr, weißt du, ich meine, da ist nicht viel los. Die Leute werden es sehen, wenn die Weltmeisterschaft in den USA ist. Da ist ein Austragungsort, ist Foxborough Gillette Stadium.
Ach,
so,
krass.
Ja. Das heißt, ihr werdet es sehen. So. Es ist nicht leicht, da zu leben, Mann. Das Einzige, was da noch offen hat, abends um 8 Uhr, ist irgendwie Gino's Pizza oder sowas. Ja, da ist nichts los, Mann. Dann da zu spielen, ist noch härter, weißt du, ich meine, weil wie das Programm da gelaufen ist über die Jahre, es holt alles aus dir raus. Und alles, was du an hast, sind deine Teammates. Mhm. Du hast es bei diesen Jungs einfach gemerkt, dass die zusammengeschweißt waren auf eine andere Art und Weise. Der Erfolg und einfach der Lifestyle, den die da hatten, hat die, glaube ich, einfach connected. Ich will mir den Roast auf jeden Fall noch geben. War Bill Belichick auch da dabei? Ich habe irgendwie ein bisschen was gesehen, dass
krass war.
Der, glaube ich, auch irgendwie kurz
genau,
auf der Bühne
war. Genau, das wollte ich eben ansprechen. Ja, das wollte ich eben ansprechen, Alter. Belichick, Alter, ist auch mit am Start und der hat auch ein paar Roasts rausgehauen. Robert Kraft war auch mit am Start und das ist ja zwischen den drei ist ja so ein bisschen awkward jetzt, weißt du, Robert Kraft hat Belichick, was auch immer, gefeuert, in Anführungszeichen. Und natürlich Tom und Belichick haben natürlich ihre History, wo es ab und zu, wo sie sich ein bisschen, nicht gefetzt, aber so ein bisschen so head gebuddet haben. Also interessante Dynamics so ein bisschen, aber war cool, Mann. War echt funny, Mann. Hat mir getan.
Ohne es zu sehen, kann ich sagen, Mann, Belichick ist auf jeden Fall einer der krassesten Roaster, die ich kenne. Weil jedes Team-Meeting, das du hast, wirst entweder du geroastet oder er roastet einen von deinen Kollegen neben dir oder er roastet die gegnerische Mannschaft. Ja, also wenn er den Film zeigt von der gegnerischen Mannschaft, ist am Anfang immer, Anfang der Woche, oh, die sind so gut und die machen das hier so gut und da müssen wir dagegen halten und dies, das. Aber am letzten Team-Meeting, bevor im Spiel, da gibt er dann seine richtige Meinung. Da zeigt er dir dann so, was er wirklich von der anderen Mannschaft denkt. So. Und dann hat er hier zum Beispiel einen Quarterback und er sagt, I mean, we've seen this 100 times, just, you know, throw the ball up into double coverage. You know? Dann fängt er an, die ganze Mannschaft auseinanderzunehmen, Mann. Und ich kann mir vorstellen, dass seine Roasts dann ganz gut gehindert
haben. Ja, Mann, das ist schon nice. Also, Julian Edelman geht auch ordentlich auf Bill Belichick rein. So. Also, die ganze Arbeitslosengeschichte, dass er kein Team mehr hat und keiner mehr ihn will, also, drückt ihn da ordentlich an rein. Ich sag dir, Mann, Alter, ziehst du rein, das ist sehr sehenswert. So,
Edelman ist halt auch einer dieser Menschen, der Angst vor niemandem hat, weißt du, ich meine so.
Der Typ ist krass, Mann. Alter, sein Skit oder wie auch immer man das nennt, Alter, er zerstört gut. Er hat einen richtig guten Job gemacht. Er ist auch so ein bisschen Entertainer, so natural, ne?
Natürlich, ja, war natürlich, gut, Mann. krass, gebe ich mir. Ansonsten, wie geht's dir, Mann? Was gibt's Neues in Texas?
Digga, Texas ist schön. Das Wetter wird langsam gut, es wird Sommer, es wird heiß. Frau ist am Explodieren. Wir hatten gestern Nacht ein bisschen falschen Alarm. Sie dachte, es ist Zeit. Also, und das ist ja das Ding, Alter. Es ist echt, du weißt nie, wann es losgeht. Es kann jederzeit.
Wenn es kommt, dann kommt es einfach, weißt du? Oder wie?
Aber sie ist noch am Chillen, aber ja, in den nächsten Tagen kann ich mir gut vorstellen, dass es soweit sein wird. Und vielleicht nächstes Mal, wenn wir reden, nächste Woche ist vielleicht schon hier, aber
ich habe gar nicht gefragt, habt ihr schon einen Namen ausgewählt und alles?
Ja, das Ding ist ja, wir wissen ja nicht, ob es ein Junge oder Mädchen ist. Komplett Überraschung, ja, komplett.
Cool.
Was auch neu ist, wir, die ersten beiden wussten wir.
Ja, so beim dritten Baby, da sagt man sich, ja, komm,
wieder. Ich meine, wenn es nach mir gehen würde, ich würde es schon gern wissen, oder? Aber ich meine, im Endeffekt ist es ihr Body, sie wollte das eine Überraschung haben. Ja. So, ey, sie ist der Boss, weißt du. Aber ja, wir haben ein paar Namen, die uns gefallen. Sie will immer so ein bisschen Game Time Decision. Sie will das Baby erstmal sehen und dann sage ich, ich will schauen, ob der Name passt. Ich sage, Alter. Okay.
So was guckst du da an? Die Kopfform oder genau. Wie?
aber nice. Ja, machen das. Ich habe ein neues Projekt am Start. Ich mache ein bisschen Hausrenovation gerade, falls ihr das auf Social Media ein bisschen mitbekommen habt. Also da busy. Aber ja, Leben ist gut. Busy, aber macht Spaß.
Nice.
Yes, sir.
Ja, lass doch mal reingehen, was auch Spaß macht. Was Spaß macht, ist Revenue. Was Spaß macht, ist Geld machen.
Geld machen ist immer gut.
willst du ein bisschen Intro und soll ich es machen?
Ja, nee, ich kann auf jeden Fall ein bisschen einsteigen. Lass erstmal drüber reden, wie machen denn überhaupt NFL-Teams ihr Geld? Ne? Und
genau.
Da gibt es ein paar verschiedene Wege. Hauptding, ist der riesen Moneymaker für NFL-Teams ist die TV-Deals. Und da habe ich hier auch eine interessante Statistik, Mann. Die machen richtig Kohle, Mann, Leute. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen.
Ja, die TV-Deals sind ja jetzt, glaube ich, erst wieder neue unterschrieben worden.
Ja, genau.
Aber es kommen immer wieder neue Partner dazu. Amazon fängt jetzt an, mehr Spiele einzukaufen. Die TV-Sender hier in den USA, also ist ja so, dass tatsächlich niemand mehr Fernsehen schaut, außer du schaust dir Sport an.
Alles gestreamt, genau.
Ja, so.
Aber hier einfach mal, um ein paar zu nennen, hier ist Thursday Night Football, Sunday Afternoon, CBS, Fox, NBC, ESPN, YouTube, das sind die ganzen Channels, die mittlerweile NFL zeigen und jeder von den einzelnen Verträgen ist zwischen 1,3 und 2,2 Billionen, Milliarden, sorry, auf Deutsch, Milliarden.
Milliarden.
Also nur durch TV-Deals macht die NFL über 10 Milliarden Dollar pro Jahr. Und dann kommen andere Sponsorships dazu, andere Werbungen. Und einfach nur, um das mal in Perspektive zu setzen, in 2023 hat die NFL 20 Milliarden Dollar eingenommen. 20 Milliarden.
God.
Irre, Mann.
Damn.
Also,
20 Milliarden.
Überleg dir das mal.
Ich überlege gerade, was sind 20 Milliarden, 20 Billionen, was ist das? Das ist so, ist ja fast schon die Einnahmen der GDP von einem kleinen Land oder sowas, ja?
Ah, wahrscheinlich, ey. Und dann musst du mal überlegen, wie viel davon schütten sie denn überhaupt an die Spieler aus, ne? Wahrscheinlich behalten sie den Großteil davon. Aber nee, das Ding ist, was die NFL wie die Einnahmen verteilt werden, die haben einen Revenue Share. Das heißt, diese TV-Rechte, selbst Ticketverkäufe, Concession, das heißt, was du in einem Stadion verkaufst, Merchandise Sales, das wird alles zusammengepoolt in einer großen Menge und dann wird es auf diese 32 Teams verteilt. Daher ist es so.
Bevor du da reingehst, ich habe hier noch mal ein paar Nummern, um das zu vergleichen. Yeah. Weil ich glaube, so der Vergleich hilft immer. Ja. Also du hast gesagt, die NFL knapp 20 Milliarden hier irgendwie in Einnahmen. Ja.
Genau.
Davon haben die drei Billionen nur mit Stadionsitzen gemacht. Stadionsitzen und Suites, alles, was im Stadion angedreht wird. Das ist noch vergleichbar mit anderen Sportligen. Also die NBA macht auch 2,9 nur mit den Stadionsitzen. NHL, Eishockey macht auch ungefähr 3 Billionen. Aber wo halt der krasse Unterschied ist, ist halt tatsächlich, wenn es zum Fernsehen geht. Mhm. Das National Revenue von der NFL ist dreimal so groß wie das von der NBA. Also die NFL hier, der Figur, die ich hier habe, 12,4 Billionen National Revenue im Vergleich zur NBA. Knapp 5 Billionen, die kommen noch nahe dran. Aber dann Baseball hat nur 3 Billionen, Eishockey hat 1,3, also und Fußball, also MLS kommt nicht mal auf 1 Billion. Fußball ist bei 300 Millionen noch. Die NFL dominiert einfach den großen Fernsehmarkt, den Nationalmarkt hier in den USA.
Es wäre auch mal interessant, hast die Statistik, die Viewership, ich glaube, das ist ja auch, das kannst du auch, glaube ich, gar nicht vergleichen, wie viel mehr Leute NFL gucken gegen diese ganzen anderen Sportarten. Aber NFL, das macht natürlich, du hast nur deine 17 Regular Season Games, daher jedes Spiel ist halt so wichtig und daher ist jedes Spiel unglaubliche Zahlen.
Ja. Das ist hier, also wenn du nur NBA und NFL vergleichst, Total Viewership, sind die Viewership-Nummern für die NFL 10-mal so hoch, Mann, wie die vom Basketball.
Money, money, money. Ja. Und da ist eben genau, da steckt die Money drin, Mann. Daher, das ist der größte Teil natürlich der Revenue für die NFL. Macht Sinn.
Ja, und es wird dann, also wir haben das NFL-Revenue, die machen ihre ganzen Kohle. Das ist, jeder Sitz, der verkauft wird, jedes Jersey, das verkauft wird, jede Cola-Werbung, die im Spiel eingeblendet wird, jetzt sogar die Werbungen, die in Deutschland dann Hornbach-Werbung, die bei RTL läuft, ja, ist ja am Ende des Tages auch über die Verträge irgendwie dann wieder im NFL-Revenue drin. So, dann haben wir diesen riesen Berg an Kohle, der dann aufgetürmt wird. Was passiert als nächstes?
Genau. Und dann wird dieser riesen Berg Kohle wird auf diese 32 Teams verteilt. Und das ist eben ein Equal Revenue Share. Jedes Team kriegt den gleichen Anteil. Und das ist eben der Grund dafür ist, Jakob Johnson hebt die Hand. Willst du einschieben?
Du musst noch eine Sache einschieben. Zuallererst, bevor es noch verteilt wird sogar, ja, nehmen die ja erstmal den Berg und 52% davon geht an die Owner. Zoom.
Das ist ja erstmal noch weg.
Der ist direkt weg. So, bevor wir irgendwas machen, yo, bevor wir irgendwelche Spieler bezahlen, ey, ganz langsam.
Genau.
So, Mr. Kraft und die Jungs, Jerry Jones, ja, die Walmart-Familie, die brauchen erstmal ihre Kohle zurück.
Es ist so krass. Schau mal, daher, du wirst als Owner als erstes gezahlt. Daher macht es sogar Sinn, ein Owner von einem Small-Cap-Team zu sein. Also das heißt, von einem Team, das in einem kleinen Markt ist. Zum Beispiel, was ist ein Small-Market-Team? Indianapolis zum Beispiel.
Indianapolis, Carolina Panthers.
Du kriegst genauso viel Geld, als wärst du der Owner von den Dallas Cowboys. Obwohl du in dem größten Markt des Landes bist, weil das also im selben Teil, jeder kriegt da denselben Share. Was halt krass ist,
ne? Ja, also die NFL agiert sozusagen wie eine große Firma. Genau. Klar, die hat zwar 32 verschiedene Teile und jeder Teil davon kann so ein bisschen sich selber bewegen und sein eigenes Ding machen. Aber dieser große Berg, der erwirtschaftet wird, also jedes Ticket, das in Dallas verkauft wird und in Washington verkauft wird, kommt trotzdem in diesen Pile. Und der Besitzer von den Broncos kriegt davon trotzdem seinen
Prozent. Ich weiß nicht, ob du jemals das gesehen hast. Das war letztes Jahr. Carolina war ja echt grottig, ne? Und die haben dann zum Ende der Saison haben die Tickets für einen Dollar verkauft, weil die das Stadion nicht voll kriegen konnten. Überleg mal, der Owner von den Panthers hat genauso viel, der hat denselben Share bekommen, den sie hier in Dallas bekommen haben. Oder in L.A. oder wo auch immer.
Bei uns in Vegas haben die Tickets angefangen bei, glaube ich, 300.
Genau, dasselbe hier.
Obwohl wir jetzt nicht ein glorreiches Jahr hatten. Ja. Aber selbes Jacksonville Jaguars, konnte ich mich auch noch mal erinnern. In der Highschool durften wir da auch da ab und zu zum Spiel hingehen, weil die halt auch niemanden ins Stadion.
Ich kann es mir gut vorstellen. Die regen sich wahrscheinlich so auf, die anderen Owner. So, was ist da los, Alter, in Carolina, weißt du?
Ich würde gerne mal die Meetings sehen. So die Meetings wirklich, wenn die treffen sich ja einmal im Jahr, die Owner, und sind da hinter geschlossener Tür und so weiter. Und ich weiß, da wird schon auch ein bisschen geschossen. Ja. Dann, Digga, schau mal, jeder carried seinen Teil, ja, und dann euer Stadion ist leer, ihr verkauft keine Trikots, ja. Ihr kriegt es nicht auf die Reihe.
Ist echt. Aber was auch ein interessanter Punkt ist, ne, als Owner, was ist so dein Grund oder dein Incentive, dass du ein erfolgreiches Team hast, wenn du so oder so gezahlt wirst? Außer du hast natürlich deinen eigenen Stolz so ein bisschen, dass du willst wahrscheinlich gewinnen, aber im Endeffekt, es macht keinen Unterschied, ob du gewinnst oder verlierst, weil du wirst so oder so gezahlt. Der Share ist derselbe.
Ja, ich glaube tatsächlich, das ist vielleicht ein bisschen dahinter, warum manche Organisationen für Jahre so vor sich hin dümpeln. Ja. Ja. Wir können, glaube ich, später noch mal ein bisschen drauf kommen, aber ich habe ein paar interessante Fakten auch rausgefunden zu dem Thema, wie zum Beispiel, nachdem die ganzen Owner ihr Geld bekommen, machen wir erstmal da weiter. Wir haben 20 Milliarden in einem großen Haufen. 52% davon, also mehr als die Hälfte, 52% gehen direkt zurück an die Owner. Ja, gut, die müssen von diesem Geld auch Leute bezahlen. Die müssen die Coaches bezahlen, die Athletic Trainer, die Strength and Conditioning Staff, die ganzen Ausgaben, die Logistik, die Infrastruktur, die in ihre Operations eben reingeht, werden davon bezahlt. Die Grafikdesigner, Fotografen, jeder, der für dieses Franchise arbeitet, außer wir Spieler. Wobei man da auch sagen muss, hey, du hast es vielleicht in deiner Karriere weniger erlebt. Du warst bei Dallas und bei den 49ers. Einige Franchises sparen, wo sie können.
Da kennst du die Dallas Cowboys nicht.
Sparen, wo sie können.
Teuerste Franchise auf der Welt. Der Welt. Und die könnten nicht billiger sein. Ich schwör's dir.
Nein.
Alles. Wo sie sparen können, die sparen. Richtige Schwaben.
Ich dachte, die Cowboys sind so Premium. Ich dachte, es ist immer so Premium, Spielerfahrung, alles nice, schickimicki, Dallas Cowboys.
Facilities kannst du nicht meckern. Facility top-notch. Aber zum Beispiel wirst du überlegen, bei den Niners, free Massage, das Essen, kannst du so top-notch, alles. Erste Klasse, Cowboys. Freie Massage? Nee, kriegst du nicht. So Body Maintenance, irgend sowas? Nee, das gibt es. Muss alles für selber dich drum kümmern, selber dafür zahlen. Also so, da gibt es nicht viel umsonst bei den Cowboys.
Ja. Krass. Also ist der Unterschied zwischen den verschiedenen Ownern und den verschiedenen Franchises. Genau. Das sind ja Sachen, die Owner mit ihrem Geld dann bezahlen müssen. Die entscheiden, wie gut die Kantine ist. Die entscheiden, wie gut das Essen ist, das sie den Spielern anbieten. Wie viel Supplements oder wie viel Budget geben sie dem Nutrition-Staff? Ja. Also das heißt, wie viel kommt dann bei den Spielern an? Wie viel Athletic-Trainer stellen sie überhaupt ein? Ja, also ich habe es jetzt auch in meiner Karriere gelebt. Ich war bei einer Mannschaft, da gab es sehr, sehr viele Athletic-Trainer. Genügend, dass du dich immer behandeln lassen konntest, etc. Dann war ich bei einer anderen Mannschaft. Auf einmal sind da nur die Hälfte der Athletic-Trainer da und du musst ewig in der Schlange stehen, um deinen Fuß getaped zu bekommen. Ja.
Das ist echt so.
Das sind kleine Sachen, aber das sind ja am Ende des Tages eigentlich die Sachen, die für euch Fans vielleicht mal am interessantesten sind zu wissen, also macht meine Mannschaft überhaupt das, was sie tun muss, um wirklich erfolgreich zu sein? Wenn ihr euch da reinlesen wollt, es gibt von der NFLPA jetzt jedes Jahr Noten. Wir tun als Spieler jetzt immer Report-Cards rausbringen. Wir werden am Ende der Saison befragt von unserer Spielergewerkschaft und geben dann an, wie wir über die Facilities denken, wie wir über die Coaches denken etc. und müssen dann Noten geben. Weil es eben einen krassen Unterschied gibt von Franchise zu Franchise, was die Owner überhaupt anbieten.
Hundertprozentig.
Gut. Sind ein bisschen abgeschweift.
Nee, ist gut, Mann. Okay, also
aber
wir sind
dieses Geld,
52%
die Owner haben
ist
ihr
weg.
Geld bekommen.
Genau.
Genau.
Jetzt.
48% noch da.
48% ist übrig. Und jetzt müssen die Spieler bezahlt werden, ne?
Genau.
Und die das Spieler, heißt, jedes Team hat eine Gehaltsobergrenze. Sogenanntes Salary Cap. Das ist eine Grenze, so viel darf höchstens für Spielergehälter ausgegeben werden. Und es ist, der Grund dafür ist einfach, dass die Balance im Team gleich behalten wird und dass die Liga dadurch fair ist. So wird nicht, dass jetzt Supertalente alle in ein Team sozusagen gehen. Also das ist einfach so ein Fairness halber so ein Ding, ne?
Genau, dadurch, dass die NFL ja, ihr habt es gerade gehört, wie eine große Firma agiert, ist es für die besser, wenn alle Leute in den USA glauben, egal von welchem Team sie Fan sind, dass ihr Team eine Chance hat.
Genau.
So funktioniert es besser. So, in Deutschland ist es ein bisschen mehr, hey, du musst Bayern München oder Borussia Dortmund Fan sein, dieses Jahr auch Stuttgart Fan, damit du realistisch eine Chance hast, oder Bayer Leverkusen, wie auch immer. Aber in den USA ist es eben so, dass die Liga ein großes Interesse daran hat, dass jede Mannschaft competitive ist. Und damit niemand den Markt cornern kann, kriegt jedes Team dieselbe Anzahl an Geld. Wir haben unsere 48%, die noch übrig sind, von den 20 Milliarden am Anfang. Die werden jetzt durch 32 geteilt. Jede Mannschaft bekommt da ihren Stück. Aus diesem Stück wird jetzt noch eine Sache abgezogen. Und zwar die Jungs wie Mark, Jungs wie Björn, Kasim kriegen ja noch Geld von der NFL oder werden noch Geld von der NFL bekommen, später in der Rente. Diese Benefits müssen auch noch bezahlt werden. Das heißt, jede Mannschaft kriegt so, sagen wir, 320 Millionen. Davon gehen nochmal 75 Millionen drauf für Player Benefits. Das heißt, Pensionen müssen bezahlt werden, Krankenversicherungen, die verschiedenen Benefits, die du ja als Spieler erarbeitest. Und was dann übrig bleibt.
Ich habe Research gemacht.
Wenn es ums Geld geht, da verstehen wir Schwaben keinen Spaß. Ich muss doch wissen, wo mein Geld herkommt. Mann.
Das ist gut,
Mann. Aber von dem Geld, was dann übrig ist, davon können die Spieler bezahlt werden. Das ist, was zur Verfügung steht. Das ist der Salary Cap. Genau. Das ist diese magische Nummer, die NFL jedes Jahr announced. Und das hat die Mannschaft zur Verfügung.
Genau. Ja. Was wichtig da ist auch, dass vielleicht viele Leute nicht wissen, du hast dieses Salary Cap, was der maximale Amount ist, den du ausgeben darfst, aber du hast da auch eine Untergrenze, dass du mindestens, ich glaube, das ist bei 89%, also dass du mindestens 89% von dieser Summe ausgeben musst. Das heißt also, wenn ein Owner super cheap ist und sagt, oh, ich will meine Spieler nicht bezahlen, geht nicht. Du musst Geld ausgeben.
Ja, es ist, glaube ich, 89%, was sie ausgeben müssen. Insgesamt müssen alle Mannschaften zusammen, also alle 32 Owner insgesamt, müssen, glaube ich, auf 95% kommen. 95% von der Kohle muss rausgenommen werden. Und wenn die das nicht hinkriegen, dann müssen die Strafzahlungen machen, etc. Genau. Also dieses Geld muss ausgegeben werden. Was du aber siehst, und das habe ich, da habe ich neulich erst, also was heißt neulich, von einem Jahr oder sowas, erst bei den PA-Meetings war, gesehen, da haben die uns mal eine Excel-Tabelle gezeigt, von welche Mannschaft wie viel Prozent immer ausgibt über die letzten Jahre. Und was mir da aufgefallen ist, eben, dass manche Franchises, die so jetzt schon seit Jahren so ein bisschen vor sich hin dümpeln, halt konsequent auch die sind, die immer an der Untergrenze vom Salary, von ihren Mindestausgaben sind.
Ach, also da ist so eine so Correlation. Wenn du nicht viel ausgibst, bist du nicht eins der Top-Teams?
Kann ich nicht genauso sagen. Mir ist nur aufgefallen, dass eben bestimmte Mannschaften mit starken Fanbases, die immer so die letzten Jahre so im unteren Mittelfeld oder sowas rumgedüffelt haben, dass die dann immer nur auf so 90% gekommen sind. Von ihren Ausgaben. Was ich aber interessant fand, weil es sind so diese Sachen, die Fans weniger drüber reden oder die man weniger gesagt bekommt. So, hey, schau dir doch mal genau an, wie deine Mannschaft überhaupt ihr Geld ausgibt und ob die überhaupt, die sagen dir zwar, hey, wir versuchen zu competen und wir wollen gewinnen, weil die wollen, dass du weit ans Stadion kommst und Trikots kaufst, aber geben die überhaupt das Geld aus, um erfolgreich zu sein?
Ja, zurück zu unserem Punkt, Mann. Der Owner denkt sich halt, gewünscht. Hey, meine Taschen sind voll. Mir geht's gut. Okay, ja, lass direkt ein bisschen weit, also direkt in die Verträge einsteigen. Ja. Von den Spielern.
Sollen wir mal mit unseren Verträgen
direkt
anfangen?
Direkt bei uns einsteigen, ja.
Wie du willst, weil wir können aber auch zu Verträgen.
Ja, erstmal so im Allgemeinen, also wie so ein Vertrag aufgebaut ist. Ne? Also du hast natürlich einmal die Structure ist, du hast deine Jahre, du hast dein Gehalt, du hast so ein bisschen Expectations in dem Vertrag drin, du hast oftmals so Regeln und Sachen, die du nicht machen darfst. Hattest du mal irgendwelche so Stipulations, so wo du gesagt hast, ich hatte in einem Vertrag, dass ich keinen Wintersport machen darf. Hatte ich im Vertrag drin. Solche Sachen, ab und zu kommen da so special, wie auch immer, ja, Stipulations, wie auch immer du das nennen möchtest. Aber ja, so gesehen ist das ein relativ, die sind relativ simpel, so ein NFL-Vertrag. Irgendwas dazu?
Ja, es ist ja bei uns in der NFL ist ja alles geregelt, was Verträge und dieses ganze Geld angeht. Also die ganze Struktur, die wir gerade beschrieben haben, die kommt ja nicht einfach von irgendwo, sondern die ist halt geregelt durch den CBA. Also die Spielergewerkschaft, die NFL, setzen sich zusammen, Vertrag wird ausgehandelt und nach diesem Vertrag wird dann für die nächsten Jahre gearbeitet. Gerade sind wir auf einem CBA, der von 2020 bis 2030 gilt. So hat die NFL Klarheit darüber, wie viel die uns Spielern zahlen muss und so weiter und zu welchen Konditionen und kann dann zu den Fernsehsendern gehen, weißt du, ich meine, und sich so viel wie möglich Geld von den Fernsehsendern raushandeln, weil eben auf jeden Fall bis 2030 klar ist, der Hase läuft weiter. Ja. Auf der Vertragsseite ist es so ähnlich. Ein NFL-Vertrag ist anders als, glaube ich, ein Fußballvertrag eben sehr, da gibt es eigentlich nicht viel zu reden. Ja. Klar, du kannst mehr oder weniger, also du kannst die Länge des Vertrags kann verhandelt werden, die ja. Zeit, die vor du im allem Vertrag ist und die genau. Kohle und wie viel Kohle dir ausgezahlt wird. Aber da gibt es weniger, glaube ich, Wiggle Room als, glaube ich, bei Sportarten wie Fußball, wo alle möglichen Seitendinger in den Verträgen drin sein müssen. Bei uns ist es sehr einfach.
Sehr einfach, sehr, du hast ab und zu mal, du hast vielleicht Spielzeit-Incentives, du hast irgendwelche Bonuses, du hast oftmals, du siehst Touchdown-Bonus, du siehst Sack-Bonuses, das sind kleine Dinge. Im Endeffekt ist es relativ simpel, sei, hey, das sind die Jahre, so viel Geld kriegst du, so viel von diesem Geld ist garantiert und das ist im Endeffekt it, so weißt du.
Ja, es gibt, also du hast sozusagen, du hast deine Salary, also das Geld, was dir bezahlt wird, einfach auf sozusagen einer Woche-zu-Woche-Basis mit jedem Spiel, das du gespielt hast. Und es gibt die Bonusse, die an so Sachen gelinkt sind, wie Marc gerade gesagt hat. Touchdowns, Pro Bowls, MVPs, Super Bowl MVPs, Super Bowl Appearances, solche Geschichten. Ja, genau. Ich hatte immer einen Off-Season-Workout-Bonus.
Ja, genau, ich auch.
Also einen Bonus dafür, dass ich zu OTAs gekommen bin. Ein Roster-Bonus, das heißt
pro Spiel active.
Bonus pro Spiel, wo ich aktiv bin. Und ich glaube, einen kleinen Signing-Bonus hatte ich jetzt die letzten Male immer. So, das war's. Und dann Rest ist einfach mein normales Gehalt. Ja, und das Gehalt verdienst du mit jedem Spiel, das du spielst. Und dann, du hast noch gemeint, garantiert, nicht garantiert. In meinen Verträgen war immer nichts garantiert. Also da kann ich vielleicht wenig dazu sagen. Hattest du mal einen Vertrag, wo ein bisschen garantierte Kohle drin war?
Ich hatte ich hatte meinen Rookie-Vertrag und dann hatte ich noch zwei Einjahresverträge und dann hatte ich einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Und bei meinem Dreijahresvertrag hatte ich eben einen Signing-Bonus und ich glaube, ich hatte mein erstes Jahr Base-Salary garantiert. Ja, nice. Vielleicht zweites Jahr sogar noch Workout-Bonus auch noch. Da ging vielleicht sogar was ein bisschen ins zweite Jahr noch rein. Also da geht dann schon mehr. Deshalb ist oftmals, siehst du auch längere Verträge, weil umso länger der Vertrag ist, umso mehr Jahre sind garantiert.
Genau, genau. Und wenn wir sagen garantiert, ist es das. In der NFL hast du zwar einen Vertrag, aber der Vertrag heißt eigentlich nichts. Nicht. Ja, der Vertrag heißt bestenfalls, also wenn wir jetzt du kriegst einen 3-Jahres 15 Millionen Vertrag. Das heißt, bestenfalls, wenn alles im besten Fall für dich läuft, dann verdienst du vielleicht diese Nummer. Aber generell kommst du da normalerweise nicht hin, weil zum einen ist dieser Vertrag backloaded. Ja, das heißt, du verdienst im ersten Jahr von dem Vertrag am wenigsten, im letzten Jahr von dem Vertrag, wo es am unwahrscheinlichsten ist, dass du noch auf dem Vertrag spielst, verdienst du am meisten. Ja. Guaranteed, wenn du dich jetzt verletzt oder deine Leistung nicht dem entspricht, was die Mannschaft sich vorstellt, dann können die dich jederzeit kündigen. Genau. Und dann kriegst du nur noch das, was von diesen 15 Millionen auch wirklich garantiert ist, was meistens nur ein kleiner
Bruchteil ist. Das Interessante daran ist ja auch, man spricht oft von diesem garantierten Geld, aber oftmals ist das garantiert nicht mal garantiert. Das ist nur garantiert, wenn du es zu einem bestimmten Zeitpunkt machst. Wenn du am 15. März wenn das neue League Year startet, wenn du dann noch Teil des Rosters bist, dann wird dieser Teil von deinem Gehalt garantiert. Aber du könntest zum Beispiel davor gecuttet werden und dann ist das, was garantiert war, auch nicht mehr garantiert. Es ist diese Verträge, Mann, es ist echt heftig, ja, also Mann, wie ab und zu du einfach als Spieler so einfach Advantage von dir genommen wird, weil es klingt gut, so boah, Kirk Cousins zum Beispiel, 4 Jahre 180 Millionen. Und dann regt sich jeder auf, boah, die draften wie heißt der? Panics. In 8 overall. Kirk Cousins hat nur 2 Jahre garantiert von diesem, aber auch nur based on sein Physical, wenn sein Physical so ausschaut, wie die wollen. Die Falcons könnten ihn wahrscheinlich schon echt wieder loswerden und zahlen ihm nur seinen Signing-Bonus und dann haben sie dann einen First-Round-Quarterback sitzen, der die Zukunft ist. Also die Ende.
Genau, da haben sie von den 180 vielleicht 20 gezahlt. Sind den Cap-Hit los und sind den Spieler los und haben für sich das meiste rausgeholt.
Und Kirk Cousins hatte auch echt ein interesting, der hatte irgendwann, letztes Mal war der auf irgendeinem Podcast und hat da auch irgendwie über Salary, NFL Salary geredet und das ist auch, es ist Smoke and Mirrors. Es klingt gut, es schaut gut auf Paper aus, aber in Wahrheit, ob du das wirklich bekommst, ist eine andere Frage.
Ja, das Einzige, was du mit deinem Vertrag weißt, ist, wie viel du im nächsten Jahr verdienst. Wenn du das nächste Jahr durchspielst. Sagen wir, du verletzt dich, dann generell, dann gehst du, wenn du auf IR gehst, dann verdienst du einen Großteil von deinem Geld trotzdem noch. Aber die Mannschaft könnte dir auch ein Injury Settlement anbieten. Das ist also wie eine Abfindung, wo die sagen, hey, wir zahlen dir so und sowas in einer Lump Sum und dafür sind wir aber aus deinem Vertrag raus. Das heißt, generell diese Verträge, lasst euch von diesen Verträgen nicht blenden. Ich freue mich auch immer, wenn Jungs große Verträge unterschreiben. Mhm. Aber schau erst mal, ob er den Vertrag komplett durchspielt und zu den Konditionen, wie sie sind. Ohne, dass wieder nachverhandelt wird, ohne, dass wieder Geld noch weiter in die Zukunft geschoben wird. Weil wenn du auf einem 5-Jahres-Vertrag bist, 3 Jahre gut laufen davon, du langsam in das Territorium kommst, wo es unangenehm wird für die Mannschaft, das Geld zu zahlen, können die sich, wie gesagt, überlegen, hey, wir releasen den einfach vor Stichtag 31. März und werden das Geld los. Oder wir kommen zu dir und sagen, hey, können wir nicht nochmal irgendwie ein bisschen nachwarten?
Genau, können wir renegotiate und den Vertrag ein bisschen kleiner machen. Ne? Wie oft, es ist auch interessant mal zu sehen, wie viele NFL-Spieler, die einen 5-Jahres-Vertrag unterschreiben, den Vertrag wirklich durchspielen. Das muss weniger wie 15% sein. Dass die wirklich diese Nummer, die sie unterschrieben haben, wirklich ausspielen und das Geld wirklich bekommen.
Ja, ich meine, es ist ja allgemein, du bist ja erstmal, als wenn du als Draftpick zum Beispiel in die Liga kommst, dann bist du ja erstmal sowieso, wenn du ein guter Spieler bist und ablieferst und wirklich ein Leistungsträger bist, dann bist du ja für 4 bis 5 Jahre erstmal in diese Mannschaft gebunden. Das heißt, du musst erstmal 5 Jahre in dieser Liga spielen, bis du den Free Agent Mark hittest. Dann auch noch Glück haben, dass du zu der Zeit noch in deinem Prime bist und Prime-Leistung abkriegst. Kriegst dann, sage ich mal, eine größere Extension. Aber ob du die überhaupt bis zum Ende durchspielst, das ist eben die Frage.
Das Ding ist ja auch, ist guter Punkt, weil du musst überlegen, okay, das dauert 5 Jahre, bis du deine Extension bekommst. 2, 3 Jahre bis in diese Extension rein, dann bist du 7, 8, 9, dein Körper fängt auch irgendwann halt an zu declinen, weißt du, und dann wird deine Leistung auch nicht mehr besser und dann die letzten 2 Jahre von deinem Vertrag sagen, ah, okay, lass mal jemand Jüngeren reinholen, ne, für ein bisschen billiger. Ja. Und so oft, also das sieht man oft so.
Ja, das ist jetzt ein bisschen was, was mit dem letzten CBA ein bisschen, sagen wir, nicht bekämpft, aber was sich vielleicht ein bisschen geändert hat. Früher war es sehr oft so, dass eben gute, stabile Veteranen sehr schnell ersetzt wurden mit adäquaten Rookies, weil das Gehaltsgefälle zwischen einem Veteran und einem Rookie war früher war sehr, sehr groß. Wir haben es kurz angeschaut vorhin, als Mark in die Liga gekommen war, war die Rookie Minimum Salary einfach 435.000. Dieses Jahr ist die Rookie Minimum Salary, glaube ich, bei, lass mich nachschauen, haben sie irgendwo, oder? Ja, 2024.
Also 10 Jahre Minimum, später, also ist er.
10 Jahre später ist die Rookie Minimum Salary bei einfach knapp 800.000, 795.000.
Krass, Alter.
So. Das ist einfach doppelt so hoch. Das heißt aber auch mittlerweile, dass die Rookies und Veteranen sich in ihrer Minimum Salary langsam aber sicher annähern.
Veteran Minimum, weißt du das?
Veteran Minimum ist jetzt, glaube ich, knapp eine Million.
Ja.
Ist knapp unter einer Million. Also, ja. 900K. Aber das ist eben auch bei Design. Das war ein Knackpunkt, der im letzten CBA negotiated wurde, weil eben die Veteran in der Gewerkschaft gesagt haben, hey, wir müssen schauen, dass wir nicht diesen Fall immer haben, dass gute, etablierte Spieler in dieser Liga keinen Job mehr finden, weil sie einfach zu teuer werden. Ja. Und gleichzeitig gibst du so jüngeren Spielern eine Chance, ein bisschen mehr von ihrem Wert früher in ihre Karriere einzufahren, ohne dass sie zuerst zu Jahr 4, 5, 6 es schaffen müssen.
100 Pro. Naja, das ist ein guter Punkt. Wollen wir um ein bisschen persönlich werden? Persönlich in unsere persönlichen Verträge ein bisschen einsteigen.
Oh, gerne. Lass
okay, das war cool. Lass mich kurz das aufmachen. Ich fange jetzt einfach mal mit Jakob an.
Exposed.
Ah, exposed. Oh, warte mal, ich habe das zugemacht. Oh, no. Warte, lass mich das kurz finden.
Nein. Ja, das ist interessant. Also die
Leute kurz.
Die Nummer, ich muss es ein bisschen prefacen, weißt du, ich muss schauen, dass es nicht so hart landet. So, die Nummer, die ihr gleich hören werdet, wird sich natürlich sehr, sehr groß anhören. So, du musst aber auch dazu sagen, natürlich von deinem Vertrag, weil du von dem Geld, was dir vertraglich gezahlt wird, siehst du natürlich nicht die gesamte Summe.
Ja, da müssen wir auf jeden Fall mal drüber reden.
Du kannst erstmal rund 50%, einfach abziehen, weil die 50% einfach weggehen an Taxes. Also USA ist zwar ein Niedrigsteuerland im Vergleich zu Deutschland, aber wir als Sportler zahlen mit die höchsten Steuern in diesem Land und können da auch nicht mehr so viel tricksen wie früher. Früher konnte man da viel tricksen, du konntest Massagen und Treatment und alles von der Steuer absetzen. Das ist heutzutage alles ein bisschen komplizierter.
Okay, also ich habe hier...
Du musst auch in jedem Bundesland, in dem du spielst, zahlen. Du hast es? Okay.
Ja, du bist also in die Liga reingekommen 2019. Du hast 2-Jahres-Vertrag unterschrieben am Anfang. Sagt das hier?
Ja.
Okay, 2 Jahre.
Ich hatte am Anfang keinen Agent, Mann. Die haben mir einfach was hingelegt und ich unterschreibe, fertig.
Okay, und mach hin. Okay, 2 Jahre, eine Million, 80.000. Und da hast du ein Average von 540.000 pro Saison. Okay, das ist schon ordentlich. Danach ein bisschen Gehaltserhöhung bekommen. Oder nicht, also fast doppelte. 1 Jahr für 850.000.
Okay.
Und dann die letzten 2 Jahre, sheesh, da geht was. 2022, 1 Jahr für 1,5 Millionen. Und letztes Jahr 1 Jahr für 1,625 Millionen. Hello. Leute. Erstmal Respekt. Das ist, Alter, natürlich, das spricht für dich und deine Leistung, dass die für 1 Jahr, weil Man muss sagen, wie es ist, 1 Jahr mit einem Signing-Bonus, mit einem Workout-Bonus, das ist sozusagen nicht garantiert, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass du das verdienen wirst, dass du das Team machst und
genau. Und das Geld wirklich sehen wirst.
Ja, wenn du das Team, wenn du das Team machst, dann siehst du einen Großteil von dem Geld.
Genau.
Ende des Tages.
Ich habe, als ich die Nummern gerade zum ersten Mal gesehen habe, ein bisschen überrascht, ist viel. Für 5 Jahre?
Ja. Yeah.
5,5 yeah. mehr?
5 Jahre.
Total? Das ist, werden wir gleich sehen bei mir im Vergleich. Das ist, was ich in 7 Jahren gemacht habe.
Also, it hurts. 7 Jahre und du hattest Trainingslager mit 2 Days.
Oh, man, aber okay, ganz kurz zu dem Punkt. Okay, wie du erzählt hast, ja, Hälfte ist weg. Wir sind in der höchsten Steuerklasse, einfach weil wir eben, ich glaube, es ist über, wenn du über 1 Million, über was auch immer da diese Grenze ist, verdienst, direkt über die Hälfte, bei uns sogar noch mehr. Ich habe in Kalifornien gespielt, wo nochmal State Taxes dazu kommen, die 12% sind. Und wo hast du gespielt? Boston, ich weiß nicht genau, was da die Income.
Ja, Boston war auch extrem hoch, aber jetzt die letzten 2 Jahre war ich in Nevada. No Income Tax.
Schaut der Check noch ein bisschen anders aus.
Es war eine krasse Gehaltserhöhung auf jeden Fall.
Können wir erzählen, was man da so sieht?
Gerne, aber was am Ende wirklich dabei rauskommt.
Ja, also ihr wurdet alle 2 Wochen bezahlt oder jede Woche?
Wir wurden alle 15 Tage bezahlt.
Okay, bei Niners war es noch jede Woche.
Und dann ist es aber bei uns ja mittlerweile so gewesen, dass wir über 36 Wochen bezahlt werden.
Bei mir war das niemals so, da war ich schon raus.
Ja. Genau, das heißt mittlerweile mit den neuen Regeländerungen hast du als NFL-Spieler dein Geld nur während der Saison bekommen. Alle 2 Wochen hast du einen Check gekriegt für die letzten beiden Spiele, fertig. Mhm. So, mittlerweile wird dasselbe Gehalt ausgezahlt, eben von Beginn der Season bis jetzt ungefähr, gerade die Zeit vom Jahr, so bis zum Mai ungefähr. Also sozusagen einfach
wie
verdoppelt.
Wie gefällt dir das?
Genau. Jetzt als etablierterer Spieler hätte ich meine Kohle gern einfach so, weil dann ist das Ganze schon mal investiert und dann kriegst du Rendite darauf. Als jüngerer Spieler kann ich verstehen, dass es dir hilft auf jeden Fall, ja. Weil gerade diese Zeit am Ende von der Offseason, du kanntest bestimmt auch einige Jungs, wo dann das Geld ein bisschen knapp wird, weil du in der Season ein bisschen auf zu großem Fuß gelebt hast, als die Checks jede Woche gekommen sind. Und ich glaube, da kann es helfen. Ich glaube, es kommt jetzt sogar noch dazu, dass dein Performance-Based Pay, also das Geld, was dir pro Spielzug als Bonus noch gezahlt wird, über den Sommer ausgezahlt wird.
Ja.
Also genau, also um nochmal das Fenster bis zum Trainingslager zu überbrücken.
Also bei mir durch meine komplette Karriere hindurch war, dass wir wirklich einmal die Woche, wir wurden über 18 Wochen, also auch in der Bye Week gezahlt. Und ich glaube, Tennessee ist das Team, das das angefangen hatte, diese 36 Wochen eben einzuführen. Und anscheinend gab es da so eine Statistik, dass die weniger Leute hatten, die broke waren. Die hatten weniger Leute, die wirklich so am Ende der Offseason so fast keine Kohle mehr übrig hatten. Und dann hat die NFL das eben so adoptiert und jetzt ist es durch jedes Team hinweg dasselbe.
Ja, man, es passiert halt schon. Du bist da in so einer Fantasiewelt, weißt du, ich meine, weil du hast jede Woche kommt ein Betrag auf dein Konto, den du dir davor einfach gar nicht vorstellen konntest. So, und du denkst, es geht gerade so weiter, aber das kann halt auch aufhören so. auf den Schlag. Krass, und wenn du dann dein Leben eingerichtet hast mit zu hohen Fixkosten, weil du halt hier Jungs tun ja gerne Autos kaufen auf Bezahlvertrag und hier vielleicht hast du eine Miete, die zu hoch ist, oder du hast ein Haus gekauft sogar, jetzt hast du einen riesen Mortgage-Payment. Dazu deinen ganzen Off-Season-Trainings-Expenses, bisschen rumfliegen, hier zum Trainieren, da zum Trainieren.
Genau.
Da verschwindet die Kohle sehr schnell und da kommt dann niemand und gibt dir irgendwie einfach Geld. Ja, kannst du nicht einfach zu der Mannschaft gehen und sagen, hey, kann ich schon mal einen Vorschuss haben auf mein Gehalt?
Nee.
Wir haben dir dein Geld gegeben, was dir zusteht und das war's. Ja.
Genau. Ja, sheesh. Okay, lass kurz auf meinen Vertrag eingehen oder mein Karriere-Income. 7 Saisons, 5,57. Also ich habe 100.000 mehr gemacht wie du. in 2 extra Jahren.
Crazy, Bro.
Ja, ist schon krass.
Aber das ist so wild, Mann. Für 7 Jahre in dieser Liga, in diesem Sport.
Du musst aber überlegen, meine ersten 2 Jahre, ich habe erstes und alles. Jahr,
wobei da
4,35, zweites Jahr 5,25, drittes Jahr 6,15 und dann ging es auf 800 und dann habe ich meinen Vertrag unterschrieben, diesen großen Vertrag, von dem ich erzählt habe. Dazu auch noch kurz will ich eine Story erzählen, weil das auch echt eine interessante Story war. Es war nach meinem wann war das dann? Nach meinem vierten Jahr. Nach meinem vierten Jahr in der Liga. Gutes Jahr gehabt. Paar Games auf Outside Linebacker gestartet. Pro Bowl. Alternate. Auf Special Teams gemacht. Gutes Jahr, ne?
Yes, sir.
Und dann, Offseason. Ich war Free Agent. Und dann rufen mich die Buffalo Bills an, offen mir einen 2-Jahres-Vertrag für 3,5 Millionen, will ich sagen. Also auch, was ist das, 1,75 oder was auch immer, pro Jahr, was für ein Special-Teamer und was halt mein Label war. Das Core-Special-Teamer war alles echt gut. Damals so der höchste Special-Teamer zu der Zeit hat so 2 Millionen gemacht. Und ich so 1,75, krass, okay, cool.
1,75,
wir haben die Niners angehauen, ich so, ja, was ist los, wollt ihr das matchen, wollt ihr auch irgendwie einen Vertrag reinhauen in sozusagen, und die so, ja, wir gucken, das ist was das Maximale, was wir machen können. Und ich so, okay, mit meinem Agenten geredet, und ich so, okay, schaut aus, als würden wir nach Buffalo wechseln. Ich bin auf dem Weg nach Buffalo, auf dem Weg dorthin, ich kriege einen Anruf von meinem Special Teams Coordinator, hey, was ist los, Mann? Ich habe gedacht, wir haben hier was aufgebaut in San Fran. Ich so, klar, aber im Endeffekt, ich muss auf meine Familie aufpassen. Ich bin da, meine Frau war damals schwanger mit unserem ersten Kind. Ich so, ey, ich werde Vater. Aha, im Endeffekt geht zu meiner Familie und ich muss das Beste tun für mich und meine Familie. Ich kann nicht mehr um mich selber denken, weißt. Und Buffalo hat einfach ein besseres Angebot gehabt. Und nee, so, ja, ich verstehe es und so, aber weißt schon, ich versuch weiter zu pushen, ob wir dich zurückkriegen. Und ich so, alles klar, flieg nach Buffalo. Das ist so krass. Buffalo hatte einen Layover irgendwo on the East Coast, Philly oder so. Alter, DC ruft mich an. Wer war das damals? Robert Saleh ruft mich an. Ich so, Marc, was geht ab? Wir brauchen dich. Alter, geh nicht nach Buffalo. Aller Panik schieben. Ich so, ey, ich will nicht unbedingt gehen.
Schick einfach das Angebot.
Zahl mir, was ich wert bin.
Das doch,
Und dann ist ja das auch alles cool. Dann ist ja kein Problem. Ich versuche, was ich machen kann. Wir schauen. Ich so, alles klar. Ich gehe nach Buffalo. Bin dort, wird da abgeholt, bin schon im Hotel, nächsten Tag in der Facility, mach meine Physicals dort, red mit den Coaches, Mann, also ich bin mit dem GM am Hände schütteln, Head Coach, John McDermott, Sean McDermott, sorry, Hände schütteln, quatschen, so, oh, wir sind so excited, Alter, und wir sind in so einem Meeting, Alter, die zeigen uns so, was auch immer, die geben uns da so einen Pitch, weil wir sind alle in so einem Movie-Room und die zeigen uns, wie krass Buffalo ist, so ein Sales-Pitch. Auf einmal, mein Agent ruft mich an. Ich so, ich texte ihm so, hey, ich kann gerade nicht, wir sind gerade in einem Meeting. Und sagt er, excuse, please. Und dann textet er mir, excuse yourself and step out, I need to talk to you. Ich so, okay, ich stehe auf. San Fran hat gerade ihr Offer geupdatet. Sie geben dir jetzt ein 3 Jahresvertrag für 4,8 Millionen und 500.000 Signing. Und ich so, shit. Ich so, scheiße. Das war ein besseres Angebot wie die Bills. Plus noch ein extra Jahr.
Klar, Digga, das extra Jahr Stabilität,
halt noch mehr Stabilität gibt.
Signing-Bonus. Und es zeigt einfach ein Commitment auch. Digga, wir wollen dich für die nächsten 3 Jahre.
Hundertprozentig.
Wir wollen diese Diskussion gar nicht mehr haben, ob du weggehst oder sowas. Wir wollen, dass du hier bleibst und fertig.
Was mich ein bisschen aufgeregt hat, ist, Alter, dann komm doch gleich damit, weißt du? Statt dass ich jetzt, ich war in Buffalo, weißt du, ich war schon dort, ich war so kurz davor, das Ding zu unterschreiben, weißt du, in Buffalo. Und dann kommen die da in der letzten Minute und kommen dann mit diesem Vertrag nicht so, shit, ich muss gehen. Ich muss gehen, so weißt du, ich hab zu viel History mit den Niners. Die haben mir wirklich meinen Big Break gegeben, die haben mir meine erste Chance gegeben. Und ich sag zu so, das war der Head Scout dort, ich so, hey, I gotta go. Ich so, wovon redest du? Ich so, hey, die Niners sind zurückgekommen und die haben wirklich mir ein Offer gegeben, was ich echt, da kann ich nicht Nein zu sagen.
Bist du nicht abhängig?
Ich so, okay, warte, ich muss kurz Head Coach und GM Bescheid sagen. Dann haben die mich nach oben ins Office. Ich wurde, keine Lüge, 10 Minuten vom GM und dem Head Coach der Buffalo Bills gedrillt. Was das für ein Assi-Move ist, was ich gerade mache, und dass die mir gezeigt haben, wie sehr sie mich wollen, und die Niners, weißt du, es ist BS, was die machen, das soll Business nicht laufen.
Was soll denn das?
Ja. Und okay, im Endeffekt soll es wahrscheinlich auch nicht so laufen, aber wenn ihr mich so sehr wollt, dann abt halt nochmal euer Offer, weißt du?
Ich habe noch nichts
unterschrieben. Und dann ging es so hin und her, und im Endeffekt habe ich einfach gesagt, ey, es tut mir leid, aber ich habe unfinished Business dort, und ich denke, das ist einfach ein Spot, wo ich mich echt wohlgefühlt habe. Und dann bin ich dort aus dem Office rausgelaufen, und dann am nächsten Tag haben die Niners mir einen Vertrag geschickt, dann habe ich das Ding unterschrieben, Mann.
Damn, Digga. Hast du an Buffalo noch eine Nacht gepennt?
Nee, die haben mich direkt zum Airport gefahren.
Get the hell out of here.
Und ich, der GM von denen hat John Lynch angerufen, den GM von den Niners, und ihn motherfucked. Alter, so, was soll das, Mann? Das ist so läuft Business nicht. Das ist so asozial und ist durchgedreht. Das ist so krass. Das war so meine krasseste Story, so wo. Das war genau bevor ich meinen Vertrag unterschrieben habe. Aber ey, im Endeffekt, aber das war die richtige Entscheidung, weil das Jahr
100%ig.
Sind wir in den Super Bowl gekommen. Ja.
Damn. Ja, Bro, richtige Entscheidung. Du hättest in Buffalo sein können, die deinen Arsch abfrieren, weißt du, ich meine, und von mir eins auf die Nuss bekommen. Oder in San Fran und zum Super Bowl gehen. Ja. Ja,
aber da siehst du mal einfach, wie so Vertragverhandlungen ablaufen können. Aber ist auch wichtig, lass mal ganz kurz drüber reden, so was für eine Rolle da dein Agent spielt. Weil mein Agent hat einen riesen Job für mich geleistet und hat dieses Hin und Her, der macht ja wirklich einen Agent, macht deine, der verhandelt für dich und der versucht, so gut wie möglich dich in einem, das bestmöglichen Licht darzustellen, um das Maximale für dich rauszuholen. Und mein Agent ist in den Krieg gegangen für mich, in der Verhandlung.
Wer ist dein Agent?
Ganz, ganz small time, eine ganz kleine Agency ist das, die heißt wie Compass heißen die, Noel LaMontagne ist der Name.
Hast du gerade vergessen.
Ja, echt.
Er ist in den Krieg gegangen für mich, das ist mein Bruder. Damn, wie
nee, also heutzutage ist es, er ist, das Witzige ist, er ist auch gar kein Agent mehr, aber er ist ein sehr guter Freund, er ist auf jeden Fall ein Mentor gewesen von Anfang an, weil du weißt, damals, ich hatte erzählt, dass als ich mein Kreuzband hatte, alle Agenten sind abgesprungen, hatten keinen Bock mehr auf mich, und er war der Einzige, der mir damals im College, wo ich mich verletzt hatte, noch eine Chance gegeben hat, und so Loyalität hat mir viel bedeutet, daher bin ich auch über die Jahre mit ihm loyal geblieben. Aber ja, aber erzähl mal bei dir, wie waren deine Vertragsverhandlungen?
Also mein erster Vertrag, ich kam ja aus dem IPP, und wenn du aus dem IPP kommst, dann zu der Zeit, wo ich da durchgegangen bin, da hatte niemand, der im IPP war, einen Vertrag, außer Valentine Holmes, das war so ein Australier, der war Rugby-Star in Australien. Also wirklich, der war so der Rugby-OBJ von Australien, der hatte seinen australischen Agent. Ich habe dann erst mich nach einem Agent umgeschaut, also ich habe, wie gesagt, ich habe den Practice Squad geschafft, da gab es ja nichts zu verhandeln oder sowas, einfach hier unterschreib. Dann, als ich vom Practice Squad aktiviert wurde, habe ich auch nicht irgendwie meinen Vertrag mir noch groß irgendwie durchgelesen, weil da gab es nichts zu verhandeln, so hier, das ist der Vertrag.
Also du warst dann noch ein Active Roster?
Ja, ich war im Practice Squad zuerst, und dann Woche 3 wurde ich aktiviert, und da war es dann so, also dass du, dass die mich permanent aktiviert haben. Also das hat sich zu dem Zeitpunkt, die haben es noch nicht erzählt gehabt, aber die wussten, dass der Fullback, der Starting Fullback out for season ist. Und genau, und dann haben die mich aktiviert und mir direkt eben einen Vertrag hingelegt. Hey, zack, zack, da habe ich das unterschrieben mit den 2 Jahren. Daher kam das mit den 2 Jahren, weil normalerweise, also
normalerweise 3 Jahre.
Ich kenne niemanden, kenn niemanden, der einen 2-Jahres-Vertrag hat.
Aber das Coole ist, dadurch, dass musstest du ja beim Agenten nichts zahlen.
Genau. Von dem ersten Vertrag, ja, das hab ich alles selber behalten. Ich habe dann, nachdem ich mich verletzt habe, dann habe ich angefangen, mich nach einem Agent umzuschauen, weil ich eben jemand gebraucht habe für eine zweite Meinung und der mich ein bisschen berät. Und ich habe da dann erstmal, also ich habe im Lockerroom halt rumgefragt, so, ja, wer sind eure Agenten? Habe da ein paar Telefonate geführt. Einer von meinen Teammates, der hatte so einen lokalen Agenten. Der hat jetzt ein bisschen Headlines gemacht, weil das der Agent von diesem Tommy DeVito von den Giants war.
Dieser Mafia.
Sean Stellato, mit dem habe ich damals in so einem Diner getroffen und ich hatte Glück, Mann, Britney war mit da dabei. Ich setze mich dahin, der hatte so einen großen Sportbeutel, neben sich sitzen und er hatte so einen Leibniz-Folder mit so lauter ausgedruckten Seiten in so Klarsichtfolien, wo er mir gezeigt hat, so, hey, er kann mir irgendwie hier 3000 von einer Radiostation klar machen, wenn ich da eine Appearance mache und hier kann er mir kostenlose Proteinriegel abchecken und von der Firma kriege ich ein kostenloses T-Shirt und sowas. So, aber das hat voll den Eindruck auf mich gemacht, weil ich habe nur gehört, Digga, kostenlos, hier 3000 für eine Appearance, hier 500 für irgendwie eine Autogrammstunde oder sowas. Ja. Das heißt, ich habe mir gedacht, so, damn, ich bin dann aus dem Meeting rausgegangen, habe so Britney gesagt, so, hey, ja, ich glaube, der Sean ist eine gute Idee. Der hat gesagt, der holt mir Minimum 20.000 extra, holt er mir raus. Minimum. Das ist mein Mann. So. Und sie hat es halt gar nicht gefühlt, ja, weil der Typ hat schon, also wer ihn im Fernsehen gesehen hat, ich weiß nicht, wie er sein Business macht, aber er gibt schon so ein bisschen so Mafia. Mafia.
Aber er ist das jetzt auch, es taugt ihm ja auch jetzt so.
Das ist sein Style so. Das ist dieses im Nordosten von den USA, dieses italienisch-amerikanische. Yeah. Hey, Mama de Bubele, ja. So. Nee, Mann, aber ich hab dann nochmal abgewartet und am nächsten Tag hat Britney einfach Drew Rosenhaus geschrieben. Also sie hat einfach gegoogelt bester Agent. Yeah? und da irgendwie Rosenhaus kam oben bei Google raus. Die hat dem einfach geschrieben. Und dann als die gesehen, also die haben dann sich zurückgemeldet, haben gesagt, hey, ja, ist er denn schon bei der Mannschaft unter Vertrag? Und die so, ja, der ist hier auf dem Active Roster von Patriots gewesen. Das hat sich gerade verletzt. Drew ist am nächsten Tag nach New England geflogen, hat sich mit dem Dinner mit mir getroffen und es war dann natürlich nochmal direkt was anderes. Ja, also dieser Drew Rosenhaus, der ist so krank vernetzt, der hat dann direkt einen Arzt angerufen, einen Schulterspezialisten, die haben direkt meine Sachen angeschaut und genau, seitdem bin ich bei Drew eben gewesen. Ich bin aber in einer bisschen anderen Situation, man. Linebacker, Tight Ends, Wide Receiver braucht jede Mannschaft viele. Ja. Fullback braucht jede Mannschaft einen.
Das heißt, Alter.
Der Markt, in dem ich mich bewege, ist halt ein bisschen kleinerer, ein bisschen anderer als sag ich mal, der Linebacker, Tight End Markt etc. Und ich glaube, deswegen ist bei mir ist einfach ein Timing und die richtige Situation. Also es muss eine Mannschaft sein, die mit Fullback spielt und die einen Fullback braucht. Und
Special Teams
ist sowieso bei Fullbacks ist sowieso mit einprogrammiert. Ich glaube, hätte ich mehr Special Teams Produktion, dann könnte ich mir sicherlich noch dabei helfen. Aber am Ende ist halt der Knackpunkt, dass ich Fullback bin, Mann.
Genau.
Und Fullback musst du halt einfach die richtige Situation finden. Die ganzen Coaches, mit denen ich am meisten Credibility habe, sind gerade unemployed. Ja, das heißt, die sind auch zu Hause
macht,
wie ich.
Du musst auch warten, bis
was passiert.
Deiner von letztes Jahr, der Head Coach, wie heißt der?
Josh McDaniels.
Sitzt zu Hause?
Ja, Digga, der wird noch eine Weile von den Raiders bezahlt. Ich denke, der wird irgendwo so Consulting-mäßig machen. Ja, das ist ja das Ding mit den Coaches.
Bei denen
so.
Ist garantiert,
die
ne?
Werden die Kohle. Ja, bei denen ist jeder Dollar garantiert. Und bei denen ist dann eher sogar so, dass sie ja nicht arbeiten müssen, bevor sie wieder arbeiten. Und wenn du mit Familie redest und sowas, in meiner Situation gerade, die sagen immer, ja, kannst du da nicht irgendwie was machen? Kannst du nicht den Mannschaften schreiben oder sowas? Kannst du nicht den Mannschaften Videos schicken? So, nein, ich kann einfach gar nichts machen. Ich muss einfach darauf vertrauen, dass mein Agent mit den Teams redet und, genau. und abwarten, weil die haben eine Datei auf mich, die wissen, absolut. Dass ich existiere und wenn sie einen Fullback/Special-Teamer brauchen, dann wissen die, wo sie
genau
sich melden
müssen. Ist jetzt die Zeit, wo du eben einen sehr guten Agenten brauchst, weil er jetzt ist wirklich die Arbeit, wo er sein Geld verdient, weißt du, während du unter Vertrag bist und ablieferst und dein Ding machst, sitzt er zurück und macht nicht wirklich viel. Wenn eine Vertragsverlängerung kommt oder wenn du unemployed bist, dann muss ein Agent für dich zur Arbeit gehen und bei den Teams anhauen und nachfragen und immer so, also persistent sein und immer mal wieder versuchen, so, hey, mein Junge ist ready, wie schaut es bei euch aus? Und versuchen, Workouts zu bekommen und Tape pushen, was auch immer. Also, und ich weiß, du hast einen krassen, also ich meine, ich kenne ihn nicht persönlich, aber er ist sehr bekannt, also in der Liga hinweg. Ja. Drew Rosenhaus ist auf jeden Fall einer der Besten.
Aber als ich meinen ersten richtigen Deal dann unterschrieben habe in New England, war es auch das Erste, was die gesagt haben. Die haben gesagt so, hey, yeah, you got a really good agent, so der sich auch wirklich dann kümmert und dahinter ist und so weiter. Und als ich ihnen gesagt habe, welcher Agent ich da davor überlegt habe, so die so, nein, alles gut.
Nice.
Easy. Mann, ich glaube, also ich weiß nicht, das von mir wär's das. Hast du noch irgendwas zum Thema, Mann?
Ich denke, das rundet das Ganze schön ab. Lass noch ein paar Fanfragen eingehen. Wir haben ein paar gute.
Gerne.
Lass mich hier ein paar picken. Das ist eine sehr, sehr interessante Frage, Mann. Und da müssen wir auf jeden Fall im Detail mal kurz drauf eingehen. Lieber Top 5 Pick. Warte mal, J-Pro 17. Ich will dann auf jeden Fall Shoutout an dich geben. Lieber Top 5 Pick im NFL-Draft, ohne dass du eine Playoff-Chance hast, oder Pick 30 bis 32, aber du landest bei einem Super Bowl-Contender. Lass mich das Ganze mal in Perspektive setzen.
Oh, Digga, ich sag's.
2023. Die ersten 5 Picks. Bryce Young hatten 41 Millionen Vertrag unterschrieben. CJ Stroud 39 Millionen. Das geht bis runter. Nummer 5, Devin Witherspoon 34 Millionen. Er fragt, ob du lieber Top 5 oder, was sagt er, 30 bis 32. 30, 13 Millionen Vertrag. 32, 12 Millionen Vertrag. Ist ein ordentlicher Unterschied. Mit der Knowledge, was würdest du eher machen? Wir hatten es angesprochen letzte Folge, du musst das Geld nehmen, wenn du kannst.
Ja.
Aber der ist tough, Mann, der ist tough.
Der ist wirklich tough, weil, also, du kannst es natürlich nicht projecten, du weißt ja nicht, wie deine Karriere weitergeht.
Genau.
Aber wenn du in
30 Millionen Super Bowl mitnehmen 30 kannst, Millionen Unterschied, Digga.
Das sei, Alter. Ja, lass mal Nachsteuer nehmen. Nachsteuer, 20 Millionen oder 6 Millionen. So Nachsteuer, okay. Mit 6 Millionen kannst du schon noch ordentlich was machen.
Auf jeden Fall.
Wenn du halt Leistungsträger bist bei einem Super Bowl-Team, Digga, dann kommt noch Geld wieder rein.
Ja, ja, weißt,
ich
absolut.
Mein, so. Aber als Top 5 Pick hast du halt auch deine Werbekampagnen und so weiter schon mit eingeplant eigentlich.
Digga, ich weiß es auch nicht. Schwierig, Mann, schwierig.
Das sind so Sachen, die willst du gar nicht entscheiden. Die müssen einfach muss das Universum für dich entscheiden, Mann, weil du musst da hinkommen, wo es am besten passt. Wenn ich eine Karriere mit Super Bowl nehmen kann, dann glaube ich, dass du dadurch längerfristig vielleicht mehr Kohle machst, zumindest in dem Markt. So jemand wie Julian Edelman oder sowas, Digga, der ist set for life, der hat jetzt aber sicherlich auch nicht die Top-Career-Earnings gemacht. Aber in New England und der ganzen Region in den USA ist dann für immer ein hausbekannter Name. Ich weiß nicht, ob du da einen Dollar Sign aussetzen kannst.
Schwierig. Ja, weil natürlich, das ist auch, wie wir letztens schon besprochen haben, es ist for life. Wenn du Super Bowl Champion wirst, es ist halt was du dein Leben lang mit dir trägst. Aber der ist schwierig, Mann, ey, weil das halt schon viel Geld ist. Das ist ein Riesenunterschied. Und okay, keine Chancen auf die Playoffs. In Jahr 1 oder reden wir komplette Karriere? Weißt du
das? Das ist der Knackpunkt. Wenn wir sagen nur Jahr 1, okay, Frage. Dann kannst du es wegnehmen. Aber wenn du sagst, okay, komplette Karriere, Playoffs
dann sage ich lieber 30, hundertprozentig. Ja,
gib mir Pick 30.
Lass uns dabei. Okay, ich habe hier einige, muss ich mal kurz durchblättern. Okay, David 610. Du machst ein krasses Play. Spielt man danach besser oder überdreht man ein wenig? Gute Frage.
Also bei mir war es, glaube ich, bis jetzt immer so, dass ich dann so in so einen Modus reingekommen bin, wo so auf einmal, also du kommst zum Beispiel in so einen Modus, wo so auf einmal alles funktioniert. So, das läuft einfach, ja. Das heißt, für mich ist, glaube ich, eher so, wenn Play läuft, dann läuft es danach auch weiter.
Ja, schwierig. Bei mir, was soll ich, muss immer, wenn ich zu hyped werde, dann, Alter, dann nimmt mir das die Luft, Alter. Kann ich nicht atmen und dann bin ich so, so zu hyper, weißt du? Das habe ich auch immer versucht, vor Games so even kill zu bleiben. Krasses Play. Ich versuche, ja, kurz zu feiern, aber dann versuche ich mich auch wieder zu calmen, ruhig zu bleiben.
Yeah.
Aber vom Mindset her, ich denke, es hilft beim Mindset, weil dann fühlst du dich gut über dich selber so. Boah, jetzt sind wir im Modus und jetzt können wir ballen.
Klar, du musst immer 100 Pro. Even keel bleiben. Du musst in diesem, die beste Leistung ist nicht, wenn du so am Club komplett ausrasten bist oder wenn du vor Wut aus dem Mund schäumst oder sowas. Das musste ich auch lernen, dass ich mich nicht zu sehr hochrail, sondern dass ich einfach so wie im Training einfach mein Ding mache, abliefer mit der richtigen Technik, der richtigen Situation.
Ja, hundertprozentig. Ja, lass das Ganze noch abrunden hier mit der letzten. Wir müssen gleich los, aber gute Frage, passt zum heutigen Thema. Die Salary-Unterschiede im Team. Gibt es Probleme, wenn solche Leute nicht performen? Das ist von Dick Crum. Also wenn du jemanden siehst, der sehr viel Geld verdient, aber er bringt die Leistung nicht.
Also ich kann sagen, ich habe verschiedenen Lockrooms das auf andere Art und Weise erlebt. So in einem Lockroom, da waren wir alle underpaid. Ja. So, das heißt, jeder hat, also, jeder hat einfach, hey, wir waren alle im selben Boot. Ja. So in einem anderen Lockerroom, wo ich war, da hast du es schon ein bisschen so gemerkt, wo dann halt gerade jüngere Spieler halt gesagt haben, hey, schau mal, ich bin eigentlich ein besserer Spieler als er hier und so weiter. Da kam dann dadurch schon ein bisschen Discord rein. Ich weiß nicht, wie viel das dann wirklich das Ganze affected hat, aber es war auf jeden Fall mehr ein
Warst
Thema.
Warst du jemals einer, der so auf andere guckt und so denkt und so ein bisschen eifersüchtig ist, boah, der macht so viel Geld oder, weil da schon ja natürlich riesen Gehaltsunterschiede sind in so einem NFL-Room.
Ja, man stellt sich, glaube ich, schon manchmal vor, wie cool es wäre, so generationsverändernde Kohle zu haben. Ja, diesen generational wealth ist schon was anderes, wenn auf einmal deine Familie in einer anderen Stratosphäre mitspielt. Aber du musst halt auch humble sein, Mann. Digga, ich war 2018 im Sommer noch Kellner auf der Landesgartenschau, weißt du, ich meine, und jetzt bin ich hier in der NFL und darf diesen Sport machen. Ja. Muss immer das Ganze in Perspektive
100%.
Rücken.
Ja, ich weiß noch, mein Rookie-Jahr, und das hat mich schon ein bisschen komisch. Da habe ich zum ersten Mal natürlich echt okayes Geld gemacht. Wie gesagt, ich glaube 4,35 war mein Jahresgehalt, was nach Steuern und allem pro Jahr, ich glaube, oder pro Woche kam es so 14.000, 15.000 habe ich bekommen. Ne? Und dann hatte ich Tony Romo, war damals unser Quarterback. Ich habe einen von seinen Gehaltschecks gesehen. Pro Woche hat er nach allen Abzügen, was glaube ich, 670.000. Pro Woche, man, stell dir das mal vor. Und ich denke mir so, scheiße. Ich sitze hier, was natürlich krasses Geld ist. Ich habe davor in meinem Leben noch nie Geld gemacht. Aber wenn du dann sowas siehst, dass er so, was weiß ich, 600, das ist mehr, was ich in den nächsten 2 Jahren
zu combined verdienen würde.
Das ist schon krass. Aber so, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das hat sich nie auf die Performance oder auf die Team-Chemistry wirklich ausgelegt und dass da irgendein Issues war. Aber es ist schon krass, wenn du einfach mal so die Gehälterunterschiede siehst und dann vergleichst du ab und zu vielleicht so deine Performance so ein bisschen so, vielleicht sollte ich auch vielleicht ein bisschen mehr verdienen, aber
Mehr verdienen, ja. Ein bisschen, jeder sollte, ich sollte immer ein bisschen mehr verdienen.
Im Endeffekt willst du das Beste für dich und aber auch deine Teammates, weißt du? Coole easy. Episode, Mann. Ich denke, das rundet das ganze Ding ab.
Genau, Mann. Show me the money. Das Geld ist natürlich nicht das Wichtigste. Aber es hilft, man, und ist ein großer Teil von diesem Sport. Die NFL ist ein Business, aber es ist auch noch sehr viel mehr. Es freut mich, dass ihr wie immer zugehört habt, zugeschaltet habt, und wir sehen uns in der nächsten Episode von Game Changers.
Bis dahin.
Peace.